Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. In der Zypern-Krise ist weiter keine Lösung in Sicht. Nach dem Nein des zyprischen Parlaments zum geplanten Euro-Rettungspaket wird nun auf verschiedenen Ebenen neu verhandelt. Der zyprische Finanzminister warb heute in Moskau um Finanzhilfe. Russische Anleger haben viele Milliarden Euro auf zyprischen Konten deponiert und würden bei einem Bankencrash dort schwere Verluste erleiden. Zypern muss 5,8 Milliarden Euro aufbringen, sonst gibt es keine weiteren EU-Notkredite und es droht der Staatsbankrott.
Heute Vormittag, nach ersten Verhandlungen, ein nachdenklicher zyprischer Finanzminister. Statt rettender Milliarden gewann er die Erkenntnis, wie ernst die Lage sei, so Saris. Da gab es keine Angebote, nichts Konkretes, obwohl wir freuen uns natürlich über den guten Start. Keine Fakten, aber viele Gerüchte. Der russische Energieriese Gazprom könnte Anteile an zyprischen Energiefirmen oder Banken übernehmen, so eine Spekulation. Denn immerhin, für russische Unternehmen steht viel auf dem Spiel. Die WTB-Bank etwa hält 13 Milliarden Dollar auf Zypern. Auch Gazprom wickelt Finanzgeschäfte über Nikosia ab. Kann Moskau diese Interessen einfach ignorieren? Nein, ich glaube, die Regierung wird ihr Geld retten und das der Oligarchen. Ja, da liegt doch unser Geld und das von Medvedev und Putin. Ende einer Dienstfahrt. Ein erfolgloser Finanzminister kehrt zurück zur zyprischen Botschaft in Moskau. Doch dass seine Hilferufe die russischen Freunde wirklich kalt ließen, ist unwahrscheinlich, glauben manche. Es ist eine Pokerparty und alle Seiten bleiben erstmal hart, auch die Europäer. Moskau, so die Vermutung, hofft vielleicht auf Zugeständnisse der Europäer im letzten Moment. Morgen wird weiter verhandelt.
Zypern ist eine wichtige Finanzdrehscheibe für russische Unternehmen und Banken, vielleicht auch für Finanzhaie und Politiker, so Gerüchte. Viel zu wichtig für den Kreml, glauben Experten, um sie wegen gerade einmal knapp 6 fehlender Milliarden fallen zu lassen. Aber jede Pokerpartie ist erst dann zu Ende, wenn die letzte Karte ausgespielt ist.
In Zypern wird nach Alternativen gesucht, eine Staatspleite doch noch abzuwenden. Präsident Anastasiades beriet am Morgen mit den Parteien, am Nachmittag kam er mit seinen Ministern zusammen. Unterdessen hat die Zentralbank mitgeteilt, dass die zyprischen Banken frühestens Dienstag wieder öffnen werden. Geplant sind nach Medienberichten dann eine Reihe von Einschränkungen für Geldüberweisungen ins Ausland. Am Morgen hatte der Erzbischof seine Hilfe angeboten. Die orthodoxe Kirche sei bereit, Hypotheken auf ihre Besitztümer aufzunehmen, um Staatsanleihen zu kaufen.
Welche Folgen hätte eine Pleite von Zyperns Banken? Antworten finden Sie in einem Interview auf tagesschau.de. Im Streit über ein neues NPD-Verbotsverfahren hat sich die Bundesregierung heute festgelegt. Sie wird sich nicht mit einem eigenen Antrag an das Bundesverfassungsgericht wenden, um ein Verbot der rechtsextremen Partei zu erwirken. Vor allem die FDP-Minister wollten nicht dem Beispiel des Bundesrates folgen, der sich bereits im Dezember zum Gang nach Karlsruhe entschlossen hatte.
Monatelang haben sie diskutiert, nun stimmen alle Kabinettsmitglieder gegen einen eigenen Verbotsantrag. Auf diese Entscheidung hat vor allem die FDP gedrängt. Hauptargument, die Erfolgsaussichten seien gering.
Wir waren uns immer bewusst und sind uns bewusst, dass es große Hürden gibt, juristische Hürden gibt für ein entsprechendes Verfahren.
Die NPD müsse politisch bekämpft werden. Die Bundesregierung will deshalb Projekte wie das Aussteigerprogramm Exit, das wegen Unterfinanzierung vor dem Aussteht, verstärkt fördern.
Rechtsextremismus, wie auch von Seiten der NPD vertreten wird, hat in unserer Gesellschaft keinen Platz. Aber wir sehen die Aufgabe darin, alle auch gesellschaftlichen Aktivitäten und Abwehrmaßnahmen zu stärken.
Und überhaupt gäbe es ja bereits den Antrag des Bundesrats, dem man bei der Sammlung von belastendem Material selbstverständlich helfen wolle. Halbherzig findet das die SPD, die Bundesregierung müsse selbst Farbe bekennen.
Ich verstehe nicht und finde es beschämend, dass die Bundesregierung sich dazu nicht entschließen kann.
Die SPD drängt nun auf einen Verbotsantrag des Bundestags. Eine Mehrheit ist jedoch unwahrscheinlich, obwohl zumindest die Linkspartei Zustimmung signalisiert.
Auch wenn natürlich bei uns es eine Debatte über die Risiken gibt, aber die NPD ist eine verfassungsfeindliche Partei und muss verboten werden.
Doch stehen die Chancen für ein NPD-Verbot besser als beim letzten Mal? Damals hatten es Bundesrat, Bundestag und Bundesregierung gemeinsam versucht und waren gescheitert.
Die Renten steigen in diesem Jahr in Ostdeutschland deutlich stärker als im Westen. Nach Angaben des Bundesarbeitsministeriums erhöhen sich die Altersbezüge im Osten zum 1. Juli um 3,29%. Im Westen müssen sich die Rentner mit 0,25% mehr Geld begnügen. Dort sind die Löhne im vergangenen Jahr nicht so stark gestiegen. Bei einer Monatsrente von 1.000 Euro führt dies im Osten zu einem Aufschlag von 32,90 Euro. Im Westen sind es 2,50 Euro. Die EU ist auf dem Weg zu einer Agrarreform vorangekommen. Vergangene Nacht haben sich die Landwirtschaftsminister darauf verständigt, wie die Gelder für die Bauern bis 2020 verteilt werden sollen. Vorgesehen ist eine stärkere Koppelung an Umweltauflagen, um, wie es heißt, die europäische Landwirtschaft ökologischer zu machen. In die Landwirtschaft fließen 40% des EU-Budgets. Von 2014 bis 2020 werden das mehr als 370 Milliarden Euro sein.
Sie hatte nicht sehr viele Zuhörer. Die Freude aber, endlich ein Ergebnis zu präsentieren, stand der Ministerin im Gesicht.
Nach dieser Nacht in Brüssel kann ich sagen, die Mühe hat sich in der Tat gelohnt. Was auf dem Tisch liegt, kann sich wirklich sehen lassen.
Die EU-Agrarminister wollen die Subventionen erstmals nach Qualitätskriterien vergeben. Von jährlich 5,1 Milliarden Euro an die deutschen Landwirte würden 30% an Umweltmaßnahmen gekoppelt. Weitere 30% gingen an Betriebe unter 50 Hektar, 15% könnten in dörfliche Entwicklung fließen, 10% in Qualitätsproduktion und benachteiligte Gebiete und von den ursprünglich 100% blieben nur noch 15% für reine Flächensubventionen. Der Rat hat das klare politische Signal gesetzt, dass die Ökologisierung der Landwirtschaft gefördert werden muss. 30% der Direktzahlungen an die Bauern wird an Umweltauflagen gekoppelt. Wer industrielle Landwirtschaft betreibt, soll dies weiter tun können, allerdings mit weniger Steuergeldern. Wie sehen Kritiker der bisherigen Subventionspolitik die neuen Vorschläge?
Positiv insofern, als die Prinzipien, die Bauern müssen mehr tun als Gesetze einhalten, Gegenleistung bringen, umgesetzt worden sind. Negativ insofern, als die Maßnahmen, die dahinter stehen, leider abgeschwächt worden sind.
Bis Juni soll das Agrarpaket stehen und zum 1. Januar 2015 in Kraft treten. Bisher war vor allem Brüssel für die Subventionen verantwortlich. In Zukunft sind es die Länder selbst. Dann wird der Verteilungskampf in den Parlamenten geführt. Und den schwarzen Peter kann man dann nicht mehr nach Brüssel schieben.
US-Präsident Obama ist zum ersten Mal in seiner Amtszeit nach Israel gereist. In Tel Aviv wurde er von Präsident Peres und Regierungschef Netanyahu empfangen. Obama bekräftigte die so wörtlich unverbrüchliche Bindung zwischen beiden Ländern. Israel werde keinen besseren Freund finden als die Vereinigten Staaten. Zuletzt hatte es immer wieder Meinungsunterschiede gegeben, etwa über Israels Siedlungspolitik und den Atomstreit mit dem Iran.
Vor etwa 20 Minuten, nach zweistündigem Gespräch mit Premier Netanyahu, erklärt Präsident Obama in einer gemeinsamen Pressekonferenz sehr ernst: Die USA werden alle Schritte gegen den Iran mit Israel besprechen. Und ich betone, alle Optionen sind auf dem Tisch. Dabei begann Tag 1 des Obama-Besuchs am Flughafen zunächst entspannt. Obama und Netanyahu wechseln freundliche Worte, obwohl sie sich nicht mögen, nicht vertrauen. Doch nach außen soll unverbrüchliche Allianz vermittelt werden. Die USA ist stolz, euer bester und stärkster Verbündeter zu sein. Noch auf dem Flugfeld besichtigte Obama israelische Raketenabwehrsysteme. Hier wurde klar, warum er diesen Besuch macht. Netanyahu und Obama müssen sich zu einer gemeinsamen Strategie gegen einen nuklear bewaffneten Iran durchringen und verhindern, dass die Chemiewaffen Syriens in die Hände radikaler Islamisten geraten. Entsprechend des Protokolls besuchte Obama dann zunächst Präsident Shimon Peres, der klarmachte, wie sehr Israel sich auf die Hilfe der USA verlasse.
Morgen dürfte der entscheidende Tag dieser Reise sein. Am Vormittag wird Obama von Palästinenserpräsident Abbas in Ramallah erwartet. Die Palästinenser wollen klare Worte zum Friedensprozess hören. Sie fürchten, die USA sind ja doch nur auf der Seite Israels. Am Nachmittag wird Obama dann in Jerusalem eine Rede an das israelische Volk halten. Denn die Israelis wiederum glauben, er sei ein Freund der Muslime. Dem will er entgegensteuern, um als Vermittler glaubwürdig zu sein. Man darf gespannt sein, ob ihm dieser Spagat gelingen wird.
Vor seinem Abflug nach Israel hat Präsident Obama an den 10. Jahrestag der US-Invasion im Irak erinnert. Es sei das Verdienst amerikanischer Soldaten, dass sich das irakische Volk nun selbst eine Zukunft erarbeiten könne, heißt es in einer Erklärung. Der Angriff am 20. März 2003 war nicht durch ein UN-Mandat gedeckt. Gerechtfertigt wurde die Invasion unter anderem mit der Bedrohung durch Massenvernichtungswaffen, die bis heute jedoch nicht gefunden wurden.
20. März 2003, die ersten Panzer rollen über die Grenze von Kuwait in den Irak. An der Militäraktion nehmen 248.000 US-Soldaten und 45.000 britische Soldaten teil. Mission accomplished. 6 Wochen später, am 1. Mai, verkündet Bush das Ende des Krieges. Jetzt beginnt die jahrelange Besatzungszeit. Soldaten aus 36 Nationen sind zeitweise im Land stationiert. Kriegsgräuel werden bekannt, auch an Zivilisten. Irak versinkt in Chaos und Gewalt. Dezember 2011, fast 9 Jahre nach Kriegsbeginn, verlassen die letzten US-Soldaten den Irak. Insgesamt sind 4.488 Soldaten gefallen. Zehntausende Kriegsveteranen kehren verletzt und traumatisiert zurück. Neueste Studien sprechen von 170.000 Toten auf irakischer Seite. Die meisten von ihnen sind Zivilisten. Die Kriegskosten werden auf 2 Billionen Dollar geschätzt.
Auch 10 Jahre nach der Invasion kommt der Irak nicht zur Ruhe. Die Spannungen zwischen den Anhängern der islamischen Glaubensrichtungen, Schiiten und Sunniten, haben sich erneut verschärft und auch die Zahl der Anschläge hat zuletzt wieder zugenommen.
Eine Kindheit voller Gewalt. Seit 10 Jahren gehören Krieg und Terror zum Alltag im Irak. Zum Jahrestag forderte eine Anschlagsserie so viele Opfer wie schon seit Monaten nicht mehr. Mehr als 60 Tote gestern und auch heute starben wieder Menschen. Unter Saddam musste man als normaler Bürger wenigstens nicht um sein Leben fürchten, sagen viele Iraker. Seit dem endgültigen Abzug der Amerikaner sei aber alles noch schlimmer geworden. Es gibt überhaupt keine Sicherheit. Wer sorgt für die Armen? Und wer schützt uns und unsere Kinder? Mit heftigen Angriffen auf Bagdad begann am 20. März 2003 Operation Iraqi Freedom, der Krieg gegen den Irak. Am frühen Morgen gab der damalige US-Präsident Bush die Kriegsziele bekannt: den Irak entwaffnen, das Volk befreien und die Welt vor einer großen Gefahr bewahren. Der Krieg wurde gewonnen, aber Frieden kehrte nie ein. Die Spannungen zwischen Sunniten und der schiitischen Bevölkerungsmehrheit verschärften sich und dauern bis heute an. In Fallujah protestieren Tausende gegen Ministerpräsident Maliki und seine Schiitenregierung. Autokratisch und korrupt sei sie, Sunniten würden diskriminiert. Der Irak ist seit 2003 nicht demokratischer geworden. Es gibt nur jede Menge Korruption in Wirtschaft und Politik, in allen Institutionen des Staates. Und doch gibt es auch Gewinner dieses Krieges. In den Kurdengebieten im Norden des Landes herrscht Aufbruchsstimmung. Mit der echten Autonomie kam das Wirtschaftswunder und relative Sicherheit, zumindest in diesem Teil des Irak.
Es ist ein Urteil für Tierfreunde unter den Mietern. Der Bundesgerichtshof hat heute entschieden, dass das Halten von Katzen oder Hunden in Wohnungen nicht generell ausgeschlossen werden darf. Entsprechende Klauseln in Mietverträgen seien unwirksam. Allerdings erhalten Tierhalter damit keinen Freibrief. Die Karlsruher Richter gaben vor, dass die Interessen aller Beteiligten in jedem Einzelfall geprüft und abgewogen werden müssen. Passagiere der Lufthansa müssen morgen früh mit Flugausfällen und erheblichen Verspätungen rechnen. Die Gewerkschaft Verdi hat ihre Mitglieder zu einem bundesweiten Warnstreik aufgerufen. Die Lufthansa hat bereits fast alle innerdeutschen und europäischen Flüge in der Zeit zwischen 5 Uhr und 12 Uhr gestrichen. Langstreckenflüge sollen nach Möglichkeit stattfinden. Und hier die Lottozahlen. 5, 10, 17, 24, 35, 37 und die Zusatzzahl 4. Die Superzahl 7, die Gewinnzahl im Spiel 77, 0, 6, 2, 8, 6, 1, 4. Die Gewinnzahl der Lotterie Super 6, 9, 2, 2, 2, 3, 7. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Und nun die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 21. März.
Ein Tief, das von der Mitte Deutschlands nach Polen zieht, bringt uns noch Regen und Schnee, aber von Westen beruhigt sich morgen das Wetter. Am Freitag sorgt hoher Luftdruck in der Südwesthälfte wieder für mehr Sonne. In der Nacht gibt es gebietsweise Niederschläge. In der Nordhälfte ist es meist Schnee, in der Südhälfte größtenteils Regen, der sich später zunehmend in Schnee verwandelt. Morgen schneit es zeitweise im Osten und am Alpenrand, sonst nur einzelne Schauer. Im Laufe des Tages bekommen die Wolken von Westen immer mehr Lücken. Der Wind weht schwach bis mäßig, im Südosten und an den Küsten auch mal frisch. An der unteren Donau heute Nacht bis +3, östlich der Elbe bis -5 Grad. Morgen Temperaturen von -1 Grad am Erzgebirge bis 10 Grad am Oberrhein. Am Freitag in der Südwesthälfte überwiegend freundlich, Richtung Nordosten mehr Wolken als Sonne, aber nur wenig Schnee. Am Samstag zeigt sich die Sonne vor allem in der Nordosthälfte, in der Südwesthälfte gebietsweise Regen oder Schnee. Abgesehen vom Süden scheint am Sonntag häufig die Sonne, dazu bläst ein lebhafter und kalter Ostwind.
Wir sind wieder für Sie da um 22.15 Uhr mit Tom Buro und diesen Tagesthemen. Suche nach Plan B. Zypern will Hilfe aus Russland und das Chamäleon des Pop. David Bowie im Londoner Victoria and Albert Museum. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.